So, ich bete noch zu Beginn. Vater, ich danke dir jetzt für die Zeit, für die ganz spezifische Zeit, wo wir jetzt in deinem Wort forschen, wo wir in dein Wort hineingehen und wo du zu uns sprechen möchtest, durch den Josef. Danke für das, was du auf ihn aufs Herz gelegt hast. Heiliger Geist, und ich bete jetzt, dass du seine Zunge berührst, dass er das sprechen darf, was du ihm eingeben möchtest und dass er dazu auch frei sein kann. Vater, ich danke dir, dass nicht nur der Josef berührt wird von deinem Heiligen Geist, sondern dass auch wir berührt werden und dass du uns offene Ohren, offene Herzen und offene Augen schenkst im geistlichen Sinn, auch dass wir erkennen dürfen und sehen dürfen deine Herrlichkeit, deine Schönheit und dass wir staunen dürfen und dass wir ja, verändert werden dürfen durch dieses Wort. Danke dafür. Dir sei Lob und Preis jetzt für diese Zeit. In Jesu Namen. Amen.
Danke, Marc. Einen schönen guten Morgen euch allen und mir auch. Ist es euch auch schon mal so ergangen, man steht im Kaufhaus vor einem Regal, sucht ein Produkt, man schaut die Reihen durch und findet's nicht. Man wendet sich an das Personal um Hilfe und das öffnet einem die Augen und sagt, da vor Ihnen, im dritten Regal. Sowas. Das Produkt lag vor mir, aber ich habe es nicht gesehen. Wonach habe ich Ausschau gehalten? Wie kann man nur so blind sein? Ich suchte mal einen Notizzettel. Ich war überzeugt, dass ich die Notizen auf einem gelben Zettel geschrieben hatte. Also suchte ich auch nach einem gelben. Und die ganze Zeit lagen die dringend benötigten Notizen da vor mir auf einem roten Zettel. Man kann also sehen und trotzdem blind sein. Man kann hören und trotzdem taub sein. Manchmal schieben sich Dinge so in unser Blickfeld, dass sie den Blick verschleiern und wir das Wesentliche nicht mehr erkennen können. Die Bibel macht keinen Hehl daraus. Sie ist voll von Beispielen, wie Menschen irregeleitet wurden, weil sie das, was offensichtlich und greifbar nahe war, nicht sehen konnten oder manchmal auch nicht sehen wollten. Wie sehr hat Israel, wie lang hat Juda schon auf den verheißenen Messias gewartet? Und als er dann da war, dann sagte man, nein, so haben wir uns den nicht vorgestellt. Das kann nicht sein. Josefs Sohn, ein Zimmermann aus Nazareth, ein Mensch, wie wir alle anderen auch? Niemals. Maria, die zu Jesu Grab geht und es leer findet, ist überzeugt, dass der Leichnam gestohlen ist. Den Mann, der ihr begegnet, den fragt sie in der Annahme, es sei der Gärtner, hast du ihn weggenommen? Weil Auferstehung so abwegig ist und für sie nicht in Frage kommt, kann der Mann, dem sie begegnet, niemals Jesus sein. Und auch die zwei Jünger, die nach Emmaus gehen, vor kurzem haben wir die Geschichte gehört, erkennen den Mann, der sich am Weg zu ihnen gesellt, nicht als Jesus. Oder denkt mal an unsere wunderbare Begabung, wie scharf man sehen kann, wenn es um den Splitter im Auge des anderen geht. Den erkennen wir ganz genau. Aber wie blind kann man für den Balken im eigenen Auge sein? Im Johannesevangelium gibt es eine der längsten Erzählungen über eine Heilung. Sie geht über 41 Verse und füllt ein ganzes Kapitel. Die Heilung selbst nimmt gar nicht so viel Zeit und Raum in Anspruch. Die Erzählung ist deswegen so lang, weil uns darin Menschen begegnen, die die unterschiedlichsten und eigenartigsten Reaktionen zeigen. Sie kommen mit dem Wunder nicht zurecht. Da ist ordentlich was los. Jeder weiß, was zu dem Wunder zu sagen. Manche Besserwisser sind auch dabei. Viele zweifeln an Jesus. Manche wiederum an der Meinung der Pharisäer und so weiter. Es ist eine sehr interessante Geschichte und es stecken einige überraschende Wendungen drin. Wie reagieren die Anwesenden auf das Wunder? Viele Fragen gibt es und unterschiedliche Antworten darauf. Auch gemeine Fallen werden gestellt. Es ist die Geschichte in Johannes 9 von einem jungen Mann, der blind geboren ist, dem Jesus die Augen öffnet und der gleich danach von seinem Umfeld ordentlich in die Mangel genommen wird. Aber nicht nur er, auch andere kommen dran. Und nicht zu kurz. Ich möchte die Geschichte nicht lesen, sondern erzählen. Das sind mal die Jünger. Es beginnt schon gleich mal problematisch. Als Jesus und seine Jünger einen Menschen sahen, der blind geboren war, so steht es in der Bibel, da wollten die Jünger wissen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Was für eine unsinnige Frage. Zumindest der erste Teil, was für eine unsinnige Frage. Kann denn ein Ungeborenes im Leib der Mutter schon sündigen? Aber die Frage an sich war nicht ganz ungerechtfertigt. Sie zeigt das verbreitete Verständnis von Ursache und Wirkung in unserem Leben. Von Ursache und Wirkung eines mehr oder weniger moralischen Lebenswandels unter dem Gesetz von damals. Die Jünger sahen nur, oje, blind geboren, was für ein furchtbares Schicksal. Da kann doch nur Schuld, Sünde und Verfehlung dahinter stecken. Für die Not des Blinden waren sie blind. Wie arm oder wie verzweifelt ein Mensch mit diesem Handicap sein muss, Fehlanzeige. Eigentlich hatten sie an dem armen Menschen nur ein theologisches Interesse. Schicksalsschläge gibt es auch heute. Und nicht selten glauben auch wir zu wissen, dahinter kann nur die strafende Hand Gottes stecken. Die Gefahr, dass auch unser Interesse an einem Schicksal nur ein theologisches ist, ist genauso groß. Das hat er oder sie nun davon. Oder wir wissen es ganz gut und sagen, es musste ja so weit kommen bei diesem Lebenswandel. So klingen oft unsere Reaktionen. Der Mensch dahinter, dem es in Wahrheit vielleicht und wahrscheinlich dreckig geht, der bleibt auf der Strecke. Gut, dass es Jesus gibt. Er sieht das Schicksal des Blindgeborenen ganz anders. Er sagt sofort seinen Jüngern, weder er noch die Eltern haben gesündigt. Diese Antwort, dieses Zurechtrücken überkommener Ansichten, das war eigentlich revolutionär. Jesus hatte auch ein theologisches Interesse. Aber dieses Interesse war voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Er sagt, es sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich bin nicht sicher, ob wir das immer so sehen können, dass unsere Verlegenheiten, gibt es so einen schönen Spruch, unsere Verlegenheiten Gottes Gelegenheiten sind, damit sein Werk offenbar wird. Gerade auf den Blinden bezogen hat der Satz von Jesus, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Hat das eine besondere, ganz praktische Bedeutung. Übrigens, nicht umsonst bezeichnen wir das Sehen und unsere Augen mit das Augenlicht. Ein schöner Begriff. Jesus beweist dieses Wort, ich bin das Licht der Welt, und lässt tatsächlich die Werke Gottes offenbar werden und heilt den Blinden. Er macht einen Brei aus Speichel und Staub, legt ihn auf seine Augen und schickt ihn zum Teich Siloa, um sich zu waschen. Und der kommt sehend wieder zurück, während aber Jesus schon wieder weg ist. Aber trotzdem, Ende gut, alles gut, Fragezeichen, weit gefehlt. Wir erleben jetzt etwas, was in einer Überschrift, in einer anderen Übersetzung, in einer Überschrift dieser Geschichte so lautet: Der Sehende und die Blinden. Sonst steht einfach als Überschrift die Heilung eines Blindgeborenen. Aber als ich in dieser Übersetzung gelesen habe, der Sehende und die Blinden, da ist mir diese Geschichte richtig aufgegangen. Hier erleben wir wieder einmal, wie Gott, wie Jesus, die Maßstäbe umdreht. Ein Blinder wird sehend und versteht plötzlich etwas von der Gegenwart und von der Macht Gottes, und die anderen fallen sehenden Auges ins Koma. Es gibt noch einige Personen in der Geschichte. Die Nachbarn. Das ist so ein Völkchen, die Nachbarn. Das Wort hat nicht selten einen negativen Anstrich. Das schöne Beispiel, ihr kennt es wahrscheinlich alle, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Schiller aus dem Wilhelm Tell. Ihr Interesse an der Begebenheit würde ich mehr als Neugier oder Sensationslust bezeichnen. Aber ist es nicht eigenartig? Sie sehen diesen Geheilten und sind auf einmal nicht sicher, ob das der Mann ist, den sie als den blinden Bettler kannten. Hat sich da so viel verändert, nur weil seine Augen aufgetan worden sind? Als der ihnen bestätigt, ich bin es aber wirklich, da wollen sie wissen, wie sich das zugetragen hat. Der Geheilte gibt brav Auskunft, aber wie traurig. Sie können sich nicht freuen. Sie sind blind für das Wunder. Sie wissen auch nicht, wie sie mit der Situation dieser Sensation umgehen sollen und machen einen groben Fehler. Sie führen ihn zu den Pharisäern. Jetzt wird es wirklich spannend, denn das ist eine sehr heikle Geschichte, die da passiert ist. Jesus hat heute an einem Sabbat geheilt. Und der sollte zwar geheiligt werden, aber es durfte niemand geheilt werden. Das war eine unzulässige Tätigkeit, das war Arbeit. Na, jetzt kommen die Richtigen auf den Plan, die Pharisäer. Sie haben das Wissen. Sie sind die Hüter des Gesetzes. Sie wissen, was richtig, was falsch ist. Sie urteilen über Glauben und Gerechtigkeit. Und trotzdem, sie sind die wirklich Blinden, was ihnen Jesus am Ende der Geschichte auch klar zu verstehen gibt. Das Gesetz hat ihnen jeglichen Blick auf die Menschen und ihre Nöte verdunkelt, wenn nicht sogar verstellt. Einmal musste Jesus ihnen unmissverständlich klar machen, hört mal, jeder, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn doch schnell herausziehen, auch am Sabbat. Und sie konnten ihm darauf keine Antwort geben. Und Jesus sagt noch, der Mensch ist nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen. Natürlich wollten die Pharisäer auch wissen, wie der Blinde sehend geworden ist. Das zweite Mal erzählt der Mann seine Geschichte. Und sofort kommen die meisten zu einem eindeutigen Ergebnis. Der Heiler kann nicht von Gott sein, wenn er den Sabbat derart missachtet. Aber es gibt auch andere. Andere wiederum waren sich gar nicht so sicher, wenn er nicht von Gott ist. Wie kann er dann so ein Wunder tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Zwietracht, ein Wort, wie mich das an die vielen Auseinandersetzungen erinnert, die es auch unter den christlichen Denominationen gibt. Beispiele gäbe es genug, aber das würde jetzt zu weit führen. Bevor die Situation in einen Tumult ausartet, muss eine ordentliche Klärung her. Ein Verhör beginnt. Ein ganz gemeines. Hey Blinder, was denkst du über den, der dich sehend gemacht hat? Wir merken, sie lauern. Und der Geheilte sagt, er ist ein Prophet. Jetzt beginnen sie zu sticheln mit einer Unterstellung. Wer sagt denn überhaupt, dass du blind gewesen bist und jetzt wieder sehen kannst? Um das zu klären, zitieren sie die Eltern herbei. Die Eltern treten auf den Plan. Über ihre Blindheit, nenne ich es jetzt mal, staune ich am meisten. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie ihrem Sohn um den Hals fallen, sich überschwänglich freuen, ihn küssen links und rechts, das Wunder kaum fassen können, stattdessen Zurückhaltung, keine Emotionen und sie sind auch ängstlich. Sie werden als Zeugen aufgerufen mit der Frage, habt ihr einen blinden Sohn? Ja. Ist dieser Mann euer Sohn? Ja. Wieso kann er wieder sehen? Wissen wir nicht. Und wer ihn geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst sprechen. Johannes sagt uns, dass die Eltern aus Angst vor den Pharisäern so reagiert haben. Sie wussten, dass alle, die Jesus als den Christus bekennen, aus der Synagoge ausgestoßen werden. Und das bedeutet, auch aus der Gesellschaft ausgestoßen sein und damit vielleicht den Verlust des Himmels. Auch sie sind blind für die wunderbare Wandlung ihres Sohnes und haben, scheint es, gar kein Interesse aus Angst. Nochmal die Pharisäer. Das Verhör wandelt sich zur Anklage. Wir wissen, dein Heiler ist ein Sünder. Gib Gott die Ehre und gib's zu. Der Geheilte ist ganz erstaunt. Ein Sünder soll Jesus sein? Das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Ich war blind und bin nun sehend. Was für eine Antwort. Was für ein Zeugnis. Ich sage immer, für mich das kürzeste Glaubenszeugnis, das wir in der Bibel finden. Ich war blind und bin nun sehend. Der Mann, der jetzt ein im doppelten Sinn Sehender geworden ist, stellt dem Wissen der Pharisäer ein ganz anderes Gotteswissen gegenüber. Man muss schon ganz fest seine Augen verschließen, um dieser Glaubenslogik, nämlich einen geheilten Blinden zu sehen, nicht zu folgen. So erweisen sich in Wirklichkeit die Pharisäer als die wirklich Blinden. In ihrer verblendeten Reaktion werfen sie jetzt dem ehemals Blinden vor, er sei ganz in Sünden gezeugt bzw. geboren worden und er sei also wie Jesus ein Sünder. Zu Beginn der Erzählung hatte Jesus das jüdische Vergeltungsdogma abgelehnt. Hier kramen sie es wieder hervor als das, was es nämlich wirklich ist, ein ideologisches Instrument zur Unterdrückung von Menschen. Die interessanteste Passage in diesem Kapitel liefert der Geheilte mit einer umwerfenden Logik. Als die Pharisäer ihn fragen, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Da antwortete er ihnen, ich hab's euch doch schon gesagt. Habt ihr es nicht gehört? Warum wollt ihr es abermals hören? Ha, wollt ihr auch seine Jünger werden, weil ihr so interessiert seid? Na, mehr brauchten die Pharisäer nicht. Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortet ihnen, das ist verwunderlich. Verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, dabei hat er meine Augen aufgetan. Und jetzt eine Belehrung, nicht von den Pharisäern, sondern umgekehrt eine Belehrung von einem, der Jesus wahrhaftig begegnet ist. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Wir müssen uns das mal vorstellen, da stehen diese Pharisäer und ich habe mir es gestern auch so vorgestellt, der Blinde sieht das erste Mal sowieso sein Umfeld, er sieht das erste Mal die Sonne, das erste Mal den Himmel und er sieht die Menschen und wir wissen, wie sie gekleidet waren, wie stolz sie gekleidet waren, die Pharisäer, um auch nach außen hin zu zeigen, wer wir sind. Und da sagt er, das ist verwunderlich, dass er nicht wisst, woher er ist. Eine Belehrung von ihm, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Ja, wissen Sie das nicht, die Pharisäer? Und dann sagt er noch, von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Das war natürlich zu viel für die Pharisäer. Was? Du, der ganz in Sünden geboren bist, willst uns lehren? Raus mit dir! Und sie stießen ihn hinaus, heißt es in der Bibel. Sie warfen ihn förmlich aus der Synagoge. Bis zur Begegnung mit Jesus war der Blindgeborene durch das fehlende Augenlicht zwar gehandicapt gewesen, aber seine Blindheit hatte weder sein Herz verhärtet, noch seinen gesunden Menschenverstand beeinträchtigt. Seine freimütigen und einsichtsvollen Antworten, sein couragiertes Handeln, seine Haltung gegenüber einer Gerechtigkeit, die sich zwar als Mitgefühl tarnte, aber eigentlich voller Hartherzigkeit war, die machen den Mann richtig sympathisch und bringen einen, mich zumindest, direkt zum Schmunzeln. Auch, das ist ja interessant, auch wenn er nicht viel über Jesus weiß, weiß er doch eins. Was an ihm, dem Blinden, geschehen ist, kann nur Gott getan haben. Den Argumenten der religiösen Führer, die darauf abzielen, bei ihm Zweifel an Jesus zu erzeugen, begegnet er mit schlagfertigen Antworten, die ins Mark treffen. Von dem Geheilten können wir lernen. Auch wir brauchen keine andere Antwort oder Erklärung geben für unseren Glauben, für unsere Heilung von Sünde und Schuld, von Tod und Verderben, als nur, ich war blind und bin nun sehend. Oder ich war taub und kann jetzt hören, was Gott sagt. Oder ich war Sünder oder Sünderin und habe Vergebung der Sünden erfahren. Ich war mal verletzend und gemein und jetzt bete ich und helfe, wo ich Not sehe. Viele solche Sätze könnten wir noch, ihr vielleicht für euch persönlich, so wie es euch ergangen ist, solche könnten wir ohne weiteres noch einige finden. Kurz und prägnant, ich war blind und bin nun sehend. Mein Leben hat sich total geändert. Wie musste der Mann verwirrt gewesen sein? Die geistlichen Leiter hatten überhaupt nichts verstanden. Sie hatten nichts vernommen von Gottes Gegenwart in Jesus Christus. Der geheilte Blinde war für sie kein Grund zum Jubeln, sondern er war ein Dorn im Auge, ein Stachel, der sie störte und der wehtat. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Als Jesus hörte, wie man ihn behandelt hat, suchte er ihn und offenbarte sich ihm. Ganz einfach, wieder so ein einfacher Satz. Glaubst du an den Menschensohn? Noch bevor er antworten kann, sagt uns zumindest die Bibel, sagt er ihm, ich, der mit dir redet, ich bin's. Und der Geheilte betete ihn an mit den Worten, Herr, ich glaube. Auch so ein Satz, wo wir sagen, mehr brauchen wir vielleicht oft nicht. Herr, ich glaube. Mehr brauchen auch wir oft nicht zu sagen. Die wichtigste Aussage für alle Menschen erfahren wir in den letzten 3 Versen. Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die, die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Ist das nicht ein eigenartiger Satz? Wie soll man den verstehen? Jesus sagt damit den Pharisäern, dass ihre geistliche Anmaßung, die allein Sehenden zu sein, sie daran hindert, das Wichtigste zu sehen, ihre Schuld vor Gott, die sie natürlich nicht haben können, weil sie dem Gesetz total treu sind. Wer meint, ein Sehender zu sein und deshalb Jesus nicht nötig hat, so formuliere ich es jetzt mal, der macht sich selbst blind. Und wer aber weiß, dass er nicht sieht und kommt zu Jesus, und dem werden die Augen, besonders dann die Augen des Herzens, geöffnet. Es gibt ja den Ausspruch, kennt ihr ja, ich war mit Blindheit geschlagen. Das heißt, ich konnte mit meinen natürlichen Augen sehr wohl sehen, aber meine Augen des Herzens waren blind. Was sind da wohl Gründe dafür? Einmal, ich sehe nur mich und meine Vorteile. Das ist Egoismus. Ich will der Wahrheit nichts ins Auge schauen. Das ist Kopf in den Sand stecken. Ich war auf was anderes eingestellt, fixiert. Also falsch gepolt. Und noch eine Überlegung, ich brauche niemanden. Ich kann mich selbst erlösen. Das ist Stolz. Wir werden in dieser Geschichte Zeugen des seltsamen Phänomens, dass Menschen blind für die Wahrheit sein können und zugleich vollkommen überzeugt, dass sie mit Gott im Reinen sind. Deswegen sagte Jesus mal im Matthäus-Evangelium, darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Zu denen wollen wir doch nicht gehören, oder? Das Reich Gottes, es ist schon da. Es ist unter uns. Es wird daran gebaut. Und wir selbst als die lebendigen Steine, wie Petrus es beschrieben hat in seinem Brief, wir sind Teilhaber daran. Seit Jesus seine Füße auf diese Erde gesetzt hat und erst recht, als er zurück zu seinem Vater ging und versprochen hat, die Jünger mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. So wurden sie und wir zu lebendigen Steinen. Wer dafür blind ist, kann nichts davon sehen und wird sich fragen, wo, wer, was, wie, wann, warum. Wer sich von seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen leiten lässt, auch im Glauben, wird auf die Erfüllung derselben vergeblich warten und wird enttäuscht sein, dass sich nichts tut, dass nichts von dem eintritt, was man sich erwartet. Das Festhalten an einer bestimmten Sicht der Dinge, an einer dogmatischen Einstellung, lässt das Licht nicht zur Wirkung kommen und beeinträchtigt das klare Sehen geistlicher Dinge. Wir wollen das Reich Gottes mitten unter uns erkennen und sehen und uns von Gott gebrauchen lassen. Wir dürfen auch fragen, Herr, bin ich vielleicht blind für dein Reich, für dein Evangelium, für deine Gnade und Barmherzigkeit? Brauche ich die vielleicht nicht mehr, weil ich schon so gut bin? Zeig es mir und heile mich. Und wir wollen aufgrund dieser Geschichte auch nicht blind sein oder blind werden für die Nöte unserer Brüder und Schwestern, für die Nöte der Mitmenschen um uns, nicht blind werden für die Nöte in unseren Nachbarländern und auch nicht blind für die verfolgten Christen. Wenn wir uns immer die Augen von Jesus dafür öffnen lassen, gilt für uns der schöne Vers aus Jesaja 32. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr blind sein. Und die Ohren der Hörenden werden aufmerken. Amen.